Herzlich willkommen zu Stadtrat aktuell, dem Brücke Politik Podcast aus Regensburg.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, darf Sie wieder sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Stadtrats Podcasts. Vermutlich jetzt für einen kleineren Zeitraum mal die letzte, weil schließlich ist jetzt Sommerpause. Es finden jetzt bis Mitte September nur noch eine Sitzung statt, der sogenannte Ferienausschuss, der ist irgendwann in der letzten Augustwoche. Ich freue mich, dass heute mit dabei sind der Florian Rottke und der Thomas Turo, weil die in den beiden Ausschüssen sitzen, die diese Woche von besonderer Bedeutung waren. Ich will aber zunächst mit etwas anderem beginnen, was, glaube ich, viele Regensburgerinnen und Regensburger bewegt hat. Also mich hat es sehr bewegt. Als ich vor wenigen Tagen davon erfahren habe, dass der MZ-Verlag an die Verlagsgruppe der Passauer Neuen Presse übergeht, war ich sehr traurig, das muss ich deutlich sagen. Ich glaube, das nimmt man mir auch ab. Ich gehöre ja zu denjenigen, die in den letzten zwei Jahrzehnten viele Kämpfe mit der MZ ausgefochten haben. Gerade als es um meine Verfahren ging, habe ich wenigstens subjektiv die Berichterstattung immer als einigermaßen vernichtend empfunden. Nichtsdestotrotz, wenn man in Ruhe darüber nachdenkt, ist das ein großer Verlust, finde ich, für die Stadt. Ich hoffe, dass dafür gesorgt worden ist, dass die Menschen, die bei der Mittelbayerischen und den Tochtergesellschaften arbeiten, dass es da gute Betriebsübergänge gibt, dass da möglichst wenig Menschen ihren Job verlieren und möglichst viele in Arbeit bleiben, das wäre wichtig. Zum Schluss ist es eine unternehmerische Entscheidung, die man akzeptieren muss, aber ich habe diese Zeitung immer für mich als Heimatzeitung empfunden, auch vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass ich manches ärgerlich fand, aber das ist ja ganz normal in so einem Leben, wenn man als Politiker Journalistinnen und Journalisten gegenübersteht. Ich habe aber vor allen Dingen aus ganz vielen Gesprächen mit älteren Menschen, die teilweise die Mittelbayerische Zeitung über Jahrzehnte hinweg gelesen haben, immer wieder gehört, dass die Mittelbayerische Zeitung für sie ein Stück Heimat, ein Stück Identität war und ist. Dass wir jetzt in einer Stadt leben mit fast 170.000 Einwohnern, die keine eigene Zeitung mehr hat, das ist, finde ich, sehr bedauerlich. Also wenigstens keine Zeitung, wo die sie herstellen, die Unternehmer, die dahinter stecken, aus Regensburg kommen. Aber man wird sehen, was passiert. Nichtsdestotrotz, das will ich auch deutlich sagen, muss man der Familie Esser, und zwar über Generationen hinweg, insbesondere natürlich dem Gründer, der damals nach der Nazizeit die Lizenz von den Amerikanern bekommen hat und auch politisch, war ein Sozialdemokrat, der war im Regensburger Stadtrat engagiert, aber dann der ganzen Familie bis heute, den Esser-Brüdern, muss man dankbar sein dafür, dass sie über Jahrzehnte hinweg als Verleger mit viel Erfolg diese Stadt mitgeprägt haben, diese Stadt begleitet haben, sie kritisch begleitet haben, auch viel dazu beigetragen haben, dass wir heute in der Stadt so leben können, wie wir hier leben. Und dazu gehört einfach, dass man sich dafür bedankt. Und das will ich deutlich tun. Viele der Essers, auch gerade jetzt, der Peter Esser beispielsweise, haben über ihr eigentliches unternehmerisches Wirken hinaus viel für die Stadt getan. Der Herr Esser war Präsident der Industrie- und Handelskammer über einen sehr langen Zeitraum. Er hat Projekte, und zwar ohne sich dabei groß in den Vordergrund zu stellen, unterstützt, wie den Canthemus-Chor in besonderer Weise. Das vergesse ich nicht, dafür bin ich sehr dankbar. Und nicht zuletzt der Vorsitzende der Geschäftsführung, der Martin Wunicke, hat meist aus der zweiten Reihe, aber er war der Spiritus Rector, wie man das so nennt, in dieser Stadt unglaublich viel auf den Weg gebracht und Menschen und Organisationen geholfen. Und das finde ich ist sehr bemerkenswert. Das ist nicht die allererste Aufgabe eines Verlages und die haben das trotzdem getan. Also dankbar, aber trotzdem mit einem weinenden Auge haben wir diese Nachricht zur Kenntnis genommen. Mehr an Beurteilung steht uns dabei auch nicht zu, sind schlussendlich unternehmerische Entscheidungen. Das wollte ich zu Beginn gesagt haben, weil mich das wirklich sehr beschäftigt hat. Und ich glaube, es beschäftigt viele Regensburgerinnen und Regensburger immer noch. So, und jetzt zur Kommunalpolitik zurück. In der letzten Woche waren mehrere Ausschüsse, unter anderem das Plenum, da war aber, komme ich nachher nochmal drauf zurück, da wurden im Wesentlichen Dinge behandelt, die schon vorberaten waren. Aber ich will mal beginnen mit dem Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn. Da konnte man ja in manchen Zeitungen Hiobsbotschaften lesen, was sozusagen die Realisierung dieser Stadtbahn betrifft. Da war sicher manches übertrieben, aber manches auch wahr. Thomas, du hast das Stadtbahnprojekt schon sehr lange verfolgt. Wie war für dich diese Nachrichtenlage, die sich durch die Vorlagen ergeben hat? Und wie stellt sich das Projekt jetzt für dich dar?
Also wenn man so leicht von vorn beginnt, wir haben ja den Grundsatzbeschluss in 2018 gefasst. Und es war wirklich ein Projekt, bei dem alle eigentlich mitgegangen sind und das Perspektive und vielleicht so ein bisschen eine Vision für Regensburg gebracht hat, dieser Grundsatzbeschluss. Ich war dann auch dabei, wie man sich verschiedene Stadtbahnen angeschaut hat, zum Beispiel in Luxemburg und in Augsburg. Und nach diesen Besuchen in diesen zwei Städten habe ich eigentlich für die Stadtbahn gebrannt, weil wir Mobilität anders denken müssen und weil die Stadtbahn da, glaube ich, wenn wir sie zeitnah umsetzen können, eines der großen Projekte ist, die die Stadt auch braucht. Jetzt gab es im letzten Jahr im gleichen Ausschuss mal so einen ersten leichten Bericht, dass eventuell die Brücken problematisch werden könnten. Und genau das ist uns jetzt vorgelegt worden im letzten Ausschuss, nämlich dass die Galgenbergbrücke in ihrem Bestand der Stadtbahn nicht wird standhalten können. Also nicht so, dass Begegnungsverkehr auf der Brücke von zwei Linien möglich ist, beziehungsweise dass zusätzlicher Busverkehr oder Autoverkehr noch möglich ist. Jetzt hat man verschiedene Varianten in der Machbarkeitsstudie zur Galgenbergbrücke vorgestellt. Das ist relativ kompliziert. Ich versuche das mal auf das Fazit oder das Ergebnis zusammenzufassen. Es gibt eine sogenannte Variante B, die bedeutet, dass man die Galgenbergbrücke in ihrem Bestand so behält. Und es gibt eine Variante C, die eigentlich den Rückbau der Galgenbergbrücke und den Neubau vorstellt. Zu beiden Varianten geht es wieder Untervarianten, also ich versuche es wirklich mal ganz kurz zu machen. Wenn man sich für die Variante B und ihre Untervariante entscheidet, dann bleibt die Galgenbergbrücke so bestehen, wie sie jetzt ist, und man baut in westlicher Richtung eine Trasse an, eine neue Brücke an, die die Stadtbahn aufnehmen soll. Kostenpunkt für diese ganze Geschichte sind ungefähr 27 Millionen Euro. Mit einem veranschlagten Planungs- und Bauhorizont von ungefähr 8 Jahren. Zum einen die Alternative wäre eben die Variante C2. Das ist also der Abbruch der kompletten Brücke mit einem Neubau. Hier sprechen wir von einer Planungs- und Bauzeit von circa 10 Jahren und einem Kostenanteil von 46,4 Millionen Euro. So, und beim ersten Lesen dieser Vorlage war meine, sagen wir mal, Euphorie eigentlich schon so ein bisschen dahin. Denn was wir im Wahlkampf gefordert haben, nämlich dass die Stadtbahn zeitnah umgesetzt werden muss, zeitnah, haben wir damals definiert, also zumindest unter 10 Jahren, am besten in einem Zeitraum von 8 Jahren. Und was eigentlich alle anderen Parteien nach unserem Vorstoß dann so formuliert haben, werden wir doch sehen, und das haben wir im Ausschuss ganz klar dargelegt, dass die Stadtbahn, also ich denke mal, 15 Jahre ist ein hehres Ziel, diese umzusetzen. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen, nachdenklich macht, denn wir planen jetzt weiter, was grundsätzlich ja richtig ist. Wir schauen uns an, wie wird das Fahrzeug aussehen, wie werden die Trassen sein. Aber es könnte wirklich eine Krux werden, dass, und das ist meine persönliche Meinung, die wurde im Ausschuss nicht geteilt, dass mit der Galgenbergbrücke das Ding vielleicht auch auf der Kippe steht. Und das ist das eigentlich Problematische an der Sache. Wir haben uns im Ausschuss ganz deutlich dazu geäußert, dass wir das, so wie es uns vorgestellt worden ist, nicht akzeptieren, vor allem was die Bauzeiten betrifft. Ja, und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Es stehen ja noch mehr Brücken zur Untersuchung. Die Eiserne Brücke, also die ehemalige Hengstenbergbrücke, die scheint es auszuhalten. Die Nibelungenbrücke scheint es auch auszuhalten, sodass die Krux wirklich die Galgenbergbrücke ist. Und wir werden jetzt mal das, also ich für mich, positiv begleiten, aber auch sehr kritisch hinterfragen, was so die nächsten Jahre da passiert.
Prima. Flo, wir beide gelten so ein bisschen als die Skeptiker bei diesem Projekt. Also ich bin ein großer Skeptiker. Wie du das Projekt einschätzt, musst du uns jetzt sagen. Und was im Zweifelsfall Alternativen wären?
Na, ich glaube, wir beide teilen halt einfach die Euphorie für die Seilbahn, weil sie bedeutend einfacher und bedeutend schneller zu realisieren wäre, zumindest was das Bauliche betrifft. Eine Sache, die Thomas jetzt bei der Galgenbergbrücke, glaube ich, noch nicht gesagt hat, ist, wie die Haltestellensituation wäre. Weil das ist ein Punkt, den auch der Herr Koller vom Stadtwerk immer wieder betont hat, dass das Wichtige die Umsteigebeziehung zwischen der Stadtbahn und der Bundesbahn ist. Also die Umsteigebeziehung zwischen dem Bahnhof, dem Hauptbahnhof und der Haltestelle am Bahnhof von der Stadtbahn. Und das ist auch bei dieser Variante C2, die jetzt so ein bisschen die Porsche-Lösung ist, nicht ganz klar, wie das funktioniert. Ob dann Rolltreppen direkt aufs Gleis gehen, ob man trotzdem wieder von der Brücke runtergehen muss und dann durch den Bahnhof und dann aufs Gleis, was dann ja auch zu Fuß mal 10 Minuten sein können und was so eine Pendelbeziehung eigentlich fast, zumindest nicht sehr attraktiv macht. Und das ist so ein bisschen mein Problem bei der Stadtbahn. Die Grundidee ist toll, aber die Frage, ob wir das mit den Mitteln und in dem Zeitrahmen, dass es überhaupt noch Sinn machen würde, realisieren können, halte ich mittlerweile für fragwürdig. Und im Ausschuss wurde schon langsam in die Richtung diskutiert, dass man sagt, ja, aber wir wollen ja eigentlich die bessere Lösung und nur die Lösung ist eigentlich gut. Aber die Lösung kostet dann halt auch mal 40 Millionen mehr und dauert bis 2037. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Den Vergleich hast du neulich mal gebracht, Joachim. 2037 haben wir schon keine Verbrenner mehr. Aber wir sagen, unsere Lösung für den zu viel MIV ist dann die Stadtbahn 2037. Und bis dahin ersticken wir hier in dem MIV-Verkehr oder versuchen die Leute irgendwie auch den Busverkehr umzulenken, wovon ich nicht überzeugt bin.
Also wenn ich noch kurz ergänzen darf oder zu der Umsteigebeziehung nochmal was sagen darf, das war ja auch ein deutlicher Kritikpunkt unsererseits. Ich überlege mir, wir bauen ein hochmodernes System und dann schaffen wir es nicht, aufgrund einer Brückensituation einen Anschluss einer Stadtbahn barrierefrei und schnell an den Bahnhof. Und das kann es eigentlich nicht sein.
Ja. Und da haben sie uns auch ein bisschen für dumm verkauft, muss man ehrlich sagen, weil diese Variante B2, die sie vorschlagen, die ist weder auf der kompletten Länge barrierefrei, also man kann eigentlich keine wirkliche Haltestelle auf die Brücke bauen die Umsteigebeziehung ist damit auch nicht gegeben. Das heißt, eigentlich ist das keine wirkliche Alternative. Das ist halt bloß das Einzige, was man innerhalb von diesen 10 Jahren hinkriegt, ohne das Budget zu sprengen. Also sie haben uns so ein bisschen so ein Stöckchen hingehalten und haben gesagt, okay, das könnten wir machen im vereinbarten Zeitraum und zum vereinbarten Preis. Aber wenn wir eine richtige Lösung wollen, dann brauchen wir halt 6 Jahre länger und dann kostet es halt auch ein Schweinegeld.
Also ich glaube, wir werden dieses Projekt weiter kritisch beobachten. Meine Sorge dabei ist ja immer, dass wenn man so ein Riesenprojekt vor sich hat, dass im Bereich von Veränderungen bei der Mobilität andere Dinge auf der Strecke bleiben, weil man immer alles damit definiert und sagt, wieso, es kommt doch bald die Stadtbahn. Und dieses Ziel, das in 15 Jahren oder noch länger zu realisieren, halte ich für dermaßen unambitioniert. Aber wir werden sehen, entscheidend wird jetzt sein, dass man, so schnell es nur irgend geht, endlich mal weiß, geht es überhaupt. Wir verbraten nämlich jetzt schon jedes Jahr zwischen 500.000 und 1 Million für Planungskosten, für Untersuchungen. Wir haben ein eigenes Amt gegründet. Daran will ich nochmal erinnern. Wir haben zu Beginn der Periode vorgeschlagen, dieses Amt insgesamt mit Mobilitätsfragen zu befassen. Dann wären die nämlich nicht so eindimensional, aber das ist damals abgelehnt worden. Ich will noch ein zweites Thema mit euch ansprechen, weil das auch in der Öffentlichkeit für Diskussionen gesorgt hat. Das ist das Thema Nachverdichtung, Wohnen, also das Schaffen von neuem Wohnraum in Form von Nachverdichtungen. Und da war insbesondere das Grundstück an der Ecke Hermann-Köhl-Straße, Lilienthal-Straße in der Diskussion. Ich bin selber Mitglied beim Bund Naturschutz und ich habe verstanden, dass der Bund Naturschutz sich da engagiert, dass der Bund Naturschutz sich in der Konrad-Siedlung bei dem Bau einer Straße, die nach ein paar Jahren wieder weggerissen werden soll, nicht engagiert, verstehe ich nicht. Und das, ich darf das sagen als Mitglied beim Bund Naturschutz. Aber egal, wie habt ihr die Debatte empfunden und wie haben wir dann gestimmt und warum?
Also die Debatte, die gab es ja eigentlich schon in mehreren Ausschüssen. Wir haben uns, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal geäußert dazu. Und was jetzt in der öffentlichen Diskussion einfach vergessen wird oder beziehungsweise nicht herausgearbeitet wird, ist, dass für das Gelände Baurecht besteht, und zwar für eine Gewerbeentwicklung, die bis zu 40.000 Quadratmeter Nutzfläche zulassen würde. Das heißt, der jetzige Investor könnte ohne große Probleme hier Gewerbe entwickeln. Jetzt ist in diesem Grundstück in der Biotopkartierung der Stadt Regensburg ein Biotop kartiert, aber es ist noch bayerischem Recht kein schützenswertes Biotop. Das heißt, die alleinige Kartierung eines Biotops sagt nicht aus, welche Qualität hat das Biotop. Und das wird in der öffentlichen Diskussion einfach vergessen. Und jetzt hat man mit dem Investor von Seiten der Stadt verhandelt und ich glaube, es war eine gute Verhandlung. Es wird ein urbanes Gebiet ausgewiesen im Flächennutzungsplan und wir haben die Aufstellung des Bebauungsplans für das Gebiet jetzt auf den Weg gebracht. Hier hat man entsprechend die Möglichkeit, in die Höhe zu bauen und etwas dichter zu bauen, sodass auf dem Gelände bis zu 35.000 Quadratmeter Wohnfläche entstehen und davon mindestens 14.000 Quadratmeter öffentlich geförderter Wohnungsbau. Und das ist für uns wichtig. Wir brauchen die Wohnungen in Regensburg nach wie vor, auch wenn man es in der öffentlichen Diskussion, das sage ich jetzt nochmal, immer wieder mal vergisst und man sich hier für Biotope, glaube ich, eher interessiert, sei es ein Biotop oder sei es auch keins. Und man hat auch ausverhandelt eine Grünfläche mit 5.000 Quadratmeter, die öffentlich zugänglich bleibt. Also für uns, und das haben wir im Ausschuss auch so artikuliert, eine gute Lösung. Die Bedenken, die geteilt werden, die sind ja noch nicht alle vom Tisch, sondern wir gehen jetzt in die Aufstellung des Bebauungsplansverfahrens. Wir sind ganz am Anfang dieses Planungsprozesses und sämtliche Einwände, sämtliche Bedenken werden in dieses Verfahren eingepflegt. Also es ist noch nichts passiert. Wir haben gesagt, wir finden das gut und wir werden auch da aufpassen. Aber Wohnungen dort zu errichten, ist für uns genau der richtige Standard. Und ich denke, die Grünfläche, die da ja zum Teil verloren geht, die kann man verkraften.
Und vielleicht jetzt sind wir, Entschuldigung Flo, ja, weil der Thomas und ich sind dann natürlich gebrannte Kinder, weil wir den Grundsatzbeschluss 2016 schon mitgefasst haben. Wie siehst du das Thema jetzt als jemand, auf den es ganz neu zugekommen ist?
Also ich meine grundsätzlich, genauso wie Thomas gesagt hat, hatten wir nicht die Wahl, ob wir jetzt dieses Biotop erhalten wollen oder nicht, sondern wir hatten nur die Wahl, wollen wir eine Neuaufstellung des Bebauungsplans oder nicht. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass es kein städtisches Grundstück ist, was irgendwem verkauft wurde. Oder wo die Stadt gesagt hat, was wollen wir denn auf unserem eigenen Grundstück machen, wie es hier zum Beispiel bei der PLK, bei der Prinz-Leopold-Kaserne ist. Sondern es ist ein privates Grundstück. Und was ein privater Bauherr dort machen möchte im Rahmen des Bebauungsplans, ist seine Sache. Und wir verstehen natürlich auch die Bedenken von den Menschen, die dort wohnen, dass sie mehr Grün erhalten wollen und dass sie Angst vor der Überhitzung haben. Auch das Thema Versickerung ist uns bewusst. Aber an der Stelle glauben wir, dass die Stadt schon sehr, sehr viel rausgearbeitet hat, rausgeholt hat in der Verhandlung mit dem privaten Bauträger. Und deswegen bin ich genau der gleichen Meinung an der Stelle wie ihr.
Also ich will das auch nochmal unterstreichen. Ich habe auch lernen müssen, die Kartierung eines Biotops bedeutet überhaupt nichts. Sondern für den Wert ist ausschließlich entscheidend, wie hat sich Natur dort entwickelt. Und in dem Fall ist es in Teilbereichen sogar umgekehrt. Also die Bäume zum Beispiel ziehen Schadstoffe, die dort drunter noch liegen. Damit verlieren sie deutlich an Wert. Und ich will noch eins klarstellen, weil ja immer so getan wird, da hätte es wieder einen Deal gegeben zwischen einem Bauträger und der Stadt Regensburg. Das ist natürlich völliger Unsinn. Dieses Grundstück gehörte dem Bayernwerk. Und der Beschluss, den der Stadtrat gefasst hat in Sachen Nachverdichtung, der ist gefallen, als dieses Grundstück noch dem Bayernwerk gehörte. Das heißt, an wen das Bayernwerk dann verkauft, das ist überhaupt nicht unsere Entscheidung. Das Bayernwerk hätte auch selber bauen können. Die haben es halt verkauft. Und dass sie ans Immobilienzentrum verkauft haben, ist ja nicht unser Thema, sondern ist ja deren Thema. Also da wird manchmal viel geredet. Aber es ist, wie es ist.
Na ja, gut, man, interessant natürlich schon die Art des Abstimmungsverhaltens sowohl der ÖDP als auch der Grünen, die eigentlich in diesem Grundsatzbeschluss der Nachverdichtung im Rahmen der Wohnbauoffensive 2016 diesen Beschluss mitgetragen haben und jetzt aber anscheinend auf öffentlichen Druck sich da in ihre Entscheidung haben beeinflussen lassen und sich gegen Wohnbebauung entschieden haben, weil Biotop auf der anderen Seite aber auch beim Bau der Baustraße zum Salerner Berg hier keine Bedenken haben, genauso wie der Joachim das vorher gesagt hat, der Bund hier, der BUND, sich hier nicht kritisch geäußert hat in den Eingriff in die Natur im Stadtnorden. Aber vielleicht ist das nicht das Klientel der Grünen und der ÖDP bei uns draußen, sondern naja, sehen wir mal.
Also, wir werden es weiter begleiten. Wir haben im Übrigen auch mit allen Beteiligten geredet. Ich war selber dort vor Ort und habe mit den Befürwortern sozusagen des Erhalts dort geredet, also mit dem Landesbund Vogelschutz, dem Bund Naturschutz und mit der Donau-Reha. Also wir haben uns wirklich umfassend informiert. Dann war eben noch die Plenumssitzung, da war das meiste vorberaten, aber wir drei freuen uns als besondere Kulturexperten, die von uns nur der Flo ist, darüber, es ist beschlossen worden, wer den Kulturpreis kriegt und die Kulturförderpreise. Und es sind tolle Preisträger. Fange an mit der Kulturpreisträgerin, ist die Eva Sixt, eine begnadete Künstlerin, tolle Sängerin, tolle Schauspielerin, sehr vielseitig aufgestellt. Also die hat es wirklich verdient. Und die Förderpreise sind auch richtig gut vergeben worden. Simone Elliott für den Bereich zeitgenössischer Tanz, die Therese Reichel für... Ja, die ist auch vielfältig unterwegs, aber steht in ganz besonderer Weise für die Kunstgattung Poetry Slam und die Kurzfilmwoche, die ja jeder kennt, die ja international aufgestellt ist. Die drei haben den Kulturförderpreis bekommen. So, meine Herren, jetzt ist stadtratsfrei.
Gott sei Dank.
Jetzt ist euch langweilig, Flo. Oder? Wirst du was vermissen?
Also euch natürlich, allen voran dich, Joachim.
Du lügst.
Also ich muss sagen, ich werde jetzt erstmal viel Arbeit nachholen, die ich im letzten halben Jahr nicht geschafft habe und dann noch ein bisschen Urlaub machen.
Hast du es dir so anstrengend vorgestellt, wie es jetzt tatsächlich ist?
Also ihr sagt ja immer, dass durch die fehlenden Präsenztermine das noch nicht ganz so anstrengend ist, wie es mal sein wird. Es ist schon viel Arbeit, aber es macht auch viel Spaß. Oder beziehungsweise man merkt irgendwie, dass man sich in viele Bereiche einarbeiten kann und das ist dann eine komische Art von Spaß, aber ja, macht Spaß.
Thomas, bei dir? Irgendwelche Pläne?
Oh, ich fahre Gott sei Dank in Urlaub irgendwann Ende August. Und bin jetzt schon ein bisschen froh um ein bisschen Pause, weil die letzten Wochen waren doch ein bisschen intensiv, auch was die Vorlagen betrifft und die Vorbereitungszeit. Die darf man nicht vergessen, aber mir geht es wie im Flo. Man lernt jeden Tag neu dazu. Man lernt jeden Tag seine Stadt so ein bisschen neu kennen. Und deswegen ist auch nach 7 Jahren Stadtrat die ganze Arbeit noch sehr interessant.
Schön. Bei euch beiden, und das gilt für die Bettina auch, muss man dazu sagen, ihr habt es ein Stück weit doppelt schwer. Ihr seid unternehmerisch tätig. Das heißt, ihr müsst im Zweifelsfall das, was ihr an Zeit in die Stadtratsarbeit steckt, nacharbeiten. Egal wann. Nachts, ganz in der Früh. Davor habe ich besonderen Respekt. So, und jetzt wünschen wir den Regensburgerinnen und Regensburgern, man muss ja aufpassen, weil man immer so tut, als hätten jetzt alle Sommerferien. Das ist ja nicht so. Also den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern wünschen wir tolle Ferien. Das ist doch klar, in der Hoffnung, dass es danach wieder mit gutem Schulunterricht in Präsenz weitergehen kann. Und ansonsten wünschen wir den Regensburgerinnen und Regensburgern und allen aus der Region einfach jetzt hoffentlich eine etwas ruhigere Zeit. Alles in der Hoffnung, dass die Pandemie uns weitestgehend verschont und alles besser wird und nicht schlechter. In diesem Sinne, wir werden uns zwischendurch immer mal melden. Meine Herren, es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank und machen Sie es gut.
Den Podcast Stadtrat aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info@brücke-regensburg.com. Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat aktuell. Musik: Lukas Kunze.